Der Mensch im Trikot mit Lennart Hachmeister.
Michael, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Mensch im Trikot. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Du sitzt gerade im wunderschönen Wien, wie wir gerade festgestellt haben.
Yes, exactly. Ja, vielen Dank, Lennart, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und bin gespannt auf das Gespräch.
Ja, ich möchte gar nicht mehr Worte vorwegnehmen und dir einfach den Staffelstab übergeben, virtuell, und dich einmal bitten, dich vorzustellen, so dass vielleicht sogar ein Siebenjähriger verstehen kann, Mama, Papa, der Michael, der macht Folgendes.
Okay, ja, spannende Herausforderung für einen Siebenjährigen. Ich versuche mich kurz zu halten. Also Michael Berchtold ist der ganze Name. Ich komme ursprünglich aus dem Süden von München. Ich bin in Bad Tölz mal geboren worden, 1986, also bin ganze 34 Jahre jung. Hatte immer den Traum vom Profifußball. Bin relativ früh auch schon zu Bayern München in die Jugend gekommen. Habe dann dort 7 Jahre bis einschließlich U17 gespielt. Bin dann zur Spielvereinigung Unterhaching. Habe dort nochmal U19 Bundesliga auch spielen dürfen, wo man dann natürlich schon sehr nah dran ist am Profigeschäft. Ich habe dann im Herrenbereich 4. Liga gespielt in Deutschland. Das war noch vor Einführung der 3. Liga. Es war ein ganz ordentliches Niveau. Für den Sprung in den Profifußball hat es dann leider letztendlich aufgrund von diversen Themen nicht gereicht. Ich habe dann Sport studiert in München und bin dann so die klassischen Angestelltenwege erstmal gegangen. Habe für recht gute Companies auch gearbeitet, wie RTL, Ströer, Vodafone. Und hatte dann 2016 die Möglichkeit, eine Mischung aus Glück, Netzwerk, wie es ja so oft ist im Leben, ja, wenn man offen ist für neue Themen, dann ergeben sich einem die schönsten Sachen, die Möglichkeit, eine eigene Firma zu gründen. Und da sind wir dann auch beim heutigen Thema schon, und zwar ist das eine E-Sports-Agentur gewesen. E-Sports Reputation heißt die Firma, gibt es auch heute noch. Ich bin dort dann als Geschäftsführer ab 2016 mit dabei gewesen. Wir haben das Ding dann aufgebaut, haben dort sehr schnell dann auch mit unterschiedlichen Brands zusammengearbeitet, großen Fußballclubs, FC Basel, Manchester City, AS Rom etc. Und ja, wie gesagt, die Agentur gibt es immer noch. Ich bin Ende 2018 raus aus der Agentur aus diversen Gründen und bin seitdem selbstständig als One-Man-Show in Anführungszeichen im E-Sports-Umfeld tätig, berate da vorwiegend Brands, habe viel mit Marken wie Red Bull gemacht, für Disney gearbeitet, Bayerischer Fußballverband, versucht da eben den Brands und den Unternehmen dabei zu helfen, den Markt besser zu verstehen, strategische Beratung zu leisten, konzeptionelle Beratung zu leisten, um so den Weg in den E-Sports zu finden, dann auch bei Umsetzung zu unterstützen, aber eben auch Brands wie Red Bull, die ja schon sehr, sehr viel auch im E-Sports gemacht haben, jetzt gar nicht mehr so sehr den strategischen Beratungsansatz benötigen, denen dabei zu helfen, einfach gewisse Dinge vielleicht auch ein bisschen besser zu machen oder einfach ganz normal in der Umsetzung zu unterstützen. Ja, und wie du gesagt hast, ich lebe jetzt seit einem Jahr in Wien. Die Liebe hat mich hierher verschlagen, habe das große Glück, seit 4 Monaten Familienpapa zu sein, einen gesunden, glücklichen Sohn zur Welt gebracht, den kleinen Leon. Und ja, bin grundsätzlich ein sehr sportaffiner, e-sports-affiner und familienfreundlicher Mensch, würde ich sagen.
Eine geniale Mischung, die mich sehr positiv stimmen lässt auf die nächsten Minuten. Ja, vielen Dank für deine ersten Worte.
Ja, ich hoffe, das versteht
ich würde ganz. Ja, war sehr gut. War sehr gut. Nicht, dass unsere Zielgruppe oder die Leute, die unseren Podcast hören, alle Siebenjährige sind, aber in der Regel wird da irgendwas im Brain ausgesetzt, dass man sich versucht, klar und deutlich auszudrücken. Ganz, ganz stupide Frage für den Einstieg. Was ist E-Sports?
E-Sports ist eigentlich kompetitives, / professionelles Gaming. Also Menschen, die dafür bezahlt werden, Spiele wie FIFA, League of Legends, Counter-Strike, Dota, Fortnite etc. zu spielen. Da gibt es eben Profi-Teams, da gibt es mittlerweile auch Nachwuchsteams. Die Strukturen bauen sich gerade auch so ein bisschen auf, entwickelt sich relativ nah an den klassischen Sport auch ran, ist aber eigentlich tatsächlich ein Thema, was aus einer Community herausgeboren wurde, wie die letzten 20, 25 Jahre hinweg. Und ja, also auf einen Satz reduziert ist es kompetitives / professionelles Gaming.
Jetzt hast du gerade schon die Entwicklung angesprochen, dass es sich aus einer Community heraus, wahrscheinlich ziemlich nerdig irgendwie, so wie ich mir das vorstelle, irgendwie auch rauskatapultiert hat. Wie kam es zu diesem Schritt, dass E-Sports ja durchaus auch echt sehr gehypt wurde und auch wird nach wie vor? Also wie kam diese Transition zu, okay, alle großen Fußballstars dieser Welt haben jetzt ein E-Sport-Team, jeder große Fußballclub in Deutschland hat eine E-Sport-Abteilung und so weiter und so weiter. Also wie kam dieser Wechsel von, okay, vielleicht szenige, Community-ähnliche, Randthematik zu, okay, der König Fußball und andere große Themen gehen damit drauf?
Es sind sicherlich mehrere Faktoren, die mit reinspielen. Zum einen ist es so, dass viele Unternehmen, die versuchen ja auch immer wieder junge Zielgruppen zu erreichen, logischerweise, über die letzten Jahre gemerkt haben, dass dieses Ziel immer schwieriger wird. Weil klassische Werbung halt so ein bisschen aus der Mode kommt. Menschen, die mit einem Smartphone aufgewachsen sind, ganz anders auch Content konsumieren. Und dadurch, dass diese Brands diese Schwierigkeit hatten, die Zielgruppe zu erreichen, versucht man natürlich dann eher dorthin zu gehen, wo sich die Zielgruppe befindet. Und die Zielgruppe befindet sich nun mal im Gaming-Umfeld. Gaming ist ja per se ein Massenphänomen, ist ja keine Nische. Auch wenn es von vielen auch immer noch tatsächlich teilweise so gesehen wird, ja, die Kellerkinder etc. Aber Gaming ist ein Milliardenmarkt, ja, und wird von Altersstufen, weiß ich nicht, von 12 bis über 50 spielen die Leute Videogames. Das heißt, das eine war mal so, okay, wo ist eigentlich unsere Zielgruppe? Da wollen wir hin. Und zum anderen, was extrem geholfen hat, ist natürlich auch der technologische Fortschritt. Das heißt, dass es zu einem Zuschauersport wurde. Also solche Plattformen wie Twitch, das vor ein paar Jahren ja auch von Amazon gekauft wurde für fast 1 Milliarde, haben dazu beigetragen, dass Menschen nicht mehr nur zu Hause spielen und das dann irgendwann auch online gegeneinander spielen, sondern halt auch die Möglichkeit haben, anderen Menschen beim Spielen zuzuschauen. Und das hat sich rasant entwickelt die letzten Jahre, wodurch du halt dann auch irgendwann Stadien gefüllt hast, weil die Leute gesagt haben, ja, ich will nicht nur zu Hause den Leuten zuschauen, sondern ich will auch in ein Stadion gehen und wirklich halt so einen Eventcharakter miterleben, um den Leuten, denen ich halt online folge, auch ja, in dem Stadion zuschauen zu können. Und ja, diese Mischung aus, wir gehen dahin, wo die Zielgruppe ist, plus die Professionalisierung natürlich auch der Struktur im E-Sports generell und eben, dass es zu einem Zuschauerphänomen wurde, das hat eigentlich dazu geführt, dass es halt immer mehr auch in den Mainstream aufgestiegen ist. Und am Ende, warum Fußballvereine das Ganze betreiben, ist ja auch nichts anderes, als wir gehen dahin, wo die Zielgruppe ist. Aber natürlich auch Fußballvereine merken, dass so der durchschnittliche Stadiongänger eher 30 aufwärts ist, weil ein heute 15-Jähriger sich halt schwer vorstellbar tatsächlich 90 Minuten in ein Fußballstadion setzt, vielleicht bei schlechtem Wetter, beim Fußballspiel, das dann 0-0 ausgeht. Ja, wenn er natürlich gewohnt ist, dass irgendwie jede Sekunde was anderes passiert.
Jetzt hast du von Zuschauererlebnis schon gesprochen und dass man quasi den Gamern beim Zuschauen zuschaut, was für mich so ein bisschen skurril klingt. Wie kann man sich das vorstellen? Also für mich ist es, weil ich habe bisher bis auf deine Wenigkeit noch nicht so viele Kontaktpunkte zu diesem ganzen E-Gaming, E-Sport-Thema gehabt. Ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen langweilig vor, dass ich jemanden zuschaue über Twitch. Twitch ist eigentlich so die Streaming-Plattform, die das Ganze auch mit in den Massenmarkt gebracht hat. Vielleicht so ein bisschen als kleine Randinformation. Also wie kann man sich das vorstellen, dass daraus ein richtiges Erlebnis wird?
Ja, auch das hängt damit zusammen, wie sich die Content-Nutzung eigentlich verschoben hat die letzten Jahre. Also gerade junge Menschen schalten halt nicht mehr den Fernseher ein und sagen, ja, ich schaue mir das jetzt an, was jetzt kommt, sondern die suchen sich halt ganz gezielt raus, was sie in dem jeweiligen Moment sehen wollen. Und der wahnsinnig interaktive Charakter von einem Stream auf Twitch ist halt das, was vor allem junge Menschen anzieht. Also du hast Nicht mehr nur dieses klassische, ich schaue mir das an und konsumiere, sondern du hast halt die Möglichkeit, mit anderen Menschen, die sich die Streams anschauen, in Kommunikation zu treten. Du hast die Möglichkeit, mit dem Streamer in Kommunikation zu treten, weil es so ein Chatfenster nebendran, der das permanent mitläuft, wo dann auch immer wieder auf Fragen aus dem Chat eingegangen wird etc. Es ist ein wahnsinnig interaktives Format auch. Und zudem ist es einfach so, dass es eigentlich nichts anderes ist wie in einem klassischen Sport, dass ich eigentlich den Leuten, die das jeweilige Thema, was mich interessiert, besser können als ich, dass ich denen dabei zuschaue. Ja, also ich schaue Fußball, weil halt, weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo das halt bis in die Perfektion getrieben hat und mich das begeistert. Und wenn ich jetzt selbst sehr affin bin und gerne FIFA spiele, gerne Fortnite spiele, gerne Counter-Strike spiele, dann finde ich das halt cool, Leuten dabei zuzugucken, die das deutlich besser können als ich, plus einen Entertainment-Faktor mit reinbringen, weil die Leute, die Streamer, halt auch Entertainer sind. Es ist ja nicht mehr nur, ich schaue ihnen jetzt beim Zocken zu, sondern es ist schon auch ein Entertainment-Faktor, jetzt was das klassische Casual-Gaming, also die Gaming-Streamer angeht und im E-Sport sowieso, ja, weil das ist halt ein kompetitiver Charakter dann, da geht es um Preisgelder, da geht es um Prestige, das ist halt wie ein kompetitiver Wettbewerb, ja, und da wollen die Leute halt mit dabei sein.
Total interessant und macht für mich jetzt total Sinn. Du hast mir gerade eine komplett neue Welt eröffnet. Danke dir erstmal dafür. Daran anschließend habe ich die Frage, wie so ein Alltag ausschaut. Jetzt bin ich E-Sport-Profi, also ich bin jetzt quasi der Cristiano. Gibt es das? Cristiano Ronaldo in der E-Sport-Welt? Irgendwie sowas? So ein Pendant dazu?
Naja, also der meist gestreamte Streamer und den man auch so am meisten kennt, ist Ninja oder Ninja aus den USA, der wirklich Millionen Reichweite auch hat, der tatsächlich
Cristiano auf Twitch.
Auf Twitch, ja. Er ist zwischenzeitlich mal gewechselt auf die Plattform von Microsoft. Also Microsoft hatte den weggekauft sozusagen von Twitch. Ist jetzt aber wieder zurück, weil die Plattform von Microsoft nicht so gelaufen ist, wie sie sich vorgestellt haben. Und der hatte tatsächlich, ich glaube 2018 oder 2019 war es, dass er in Summe an Social-Reichweite mehr Kontakte erzielt hat als beispielsweise Cristiano Ronaldo.
Ach krass.
Also brutal, ja. Er ist aber jetzt im Kompetitiven nicht so gut wie Cristiano Ronaldo, aber es gibt schon auch in der E-Sports-Szene, ja, gibt es die Stars, wobei man dann natürlich auch immer die unterschiedlichen Spiele sehen muss. Ja, E-Sport, ich vergleiche es immer so ein bisschen wie die Leichtathletik, E-Sport ist so der Überbegriff, und die unterschiedlichen Spieletitel der unterschiedlichen Publisher sind die einzelnen Sportarten, die dem E-Sport zugeordnet werden. Das ist auch ganz wichtig, ja, weil E-Sport ist nicht... Also wenn man E-Sport und Fußball in einen Topf wirft, ist das eigentlich so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen.
Ja, auch es ist ja eigentlich ein Individualsport, weil ich habe logischerweise auch mal irgendwie mitbekommen, dass irgendwie so diese ganzen großen Finale irgendwie in irgendwelchen großen Stadien abgehalten wurden mit 50.000 Menschen und so, ne? Und die ganzen Tendenzen, dass dort viel Geld einfach investiert wurde. Dann sind dort aber in der Regel immer mehr Leute als nur einer. Also es ist ja nie irgendwie, dass da nur eine Person gegen irgendwen anders irgendwie auf zwei großen Bildschirmen irgendwie gegeneinander gamet, sondern es sind ja meistens immer irgendwie gefühlt ein Team. Also gefühlt gibt es ja auch einen Torhüter, hinten die Viererkette, dann vorne den Sechser, einen Zehner. Aber so ist es ja dann irgendwie wieder nicht, ne? Weil es ja doch wieder im Endeffekt Individualsportler sind.
Das kommt auf den Spieletitel drauf an. Also FIFA wird nach wie vor sehr viel 1 gegen 1 gespielt. Entwickelt sich aber langsam auch eher, es gibt mittlerweile auch 2-gegen-2 Formate. Es gibt auch ein 11-gegen-11, witzigerweise tatsächlich im FIFA, ist aber jetzt im kompetitiven Sektor eher ein bisschen zu vernachlässigen. Also die großen Turniere werden eigentlich 1-gegen-1 gespielt. Aber die Core-E-Sports-Titel wie Counter-Strike, League of Legends, Dota 2, das sind Teamsportarten. Also du hast in der Regel 5 Spieler und da hat jeder eine eigene Position innerhalb des Teams. Und solche Sachen wie Teamkommunikation, Teamstrategie spielen eine wahnsinnig große Rolle tatsächlich.
Eine persönliche Frage, wie siehst du dich denn in der ganzen Thematik? Weil du kommst ja schon sehr stark aus diesem Sport-Background irgendwie mit deiner fußballerischen Vergangenheit. Wenn du sagst, du bist E-Sport-Experte, siehst du dich dann als E-Sport-Experte auf der gesamten Ebene und der ganzen Welt? Oder bist du so ein bisschen mehr in diesem Fokus Fußball mit drin? Weil das ist ja, wie ich jetzt raushöre, ist ja wirklich... Das ist ja wirklich nur eine kleine Welt eigentlich aus dieser gesamten großen Bubble E-Sport. Und wahrscheinlich, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, ist Fußball wahrscheinlich im Vergleich zu League of Legends und sonstigen anderen eher prozentual ein kleiner Teil, oder? Vom Gesamtwert E-Sport.
Ja, FIFA ist tatsächlich eigentlich ein sehr kleiner Teil im E-Sports-Bereich. Deshalb habe ich es vorher
auch... Ist Fußball gleich FIFA?
also es gibt ja den Überbegriff Sportsimulationen. Da gibt es FIFA, da gibt es NBA 2K, da gibt es NHL etc. Und jeder hat so für sich eine Daseinsberechtigung, wobei sicherlich der FIFA, also das Spiele, der Spieletitel FIFA plus Pro Evolution Soccer gibt es ja auch noch, sind so die größten innerhalb der Sportsimulationen, ja, weil halt Fußball einfach natürlich auch die größte Masse an Menschen interessiert, weltweit gesehen. Und dadurch sind FIFA, also FIFA ist eigentlich der Spieletitel, was die Sportsimulationen angeht. Der Core E-Sports, deshalb nenne ich es auch Core E-Sports, weil das eigentlich das ist, wie wo alles entstanden ist, das sind eigentlich andere Titel. Ja. Das ist vorrangig, also League of Legends ist eigentlich so weltweit mittlerweile das Größte. Dann gibt es eben noch Counter-Strike, was auch eine wahnsinnig große Fanbase und Community hat und auch wirklich Riesenturniere abhält. Dota 2 ist sehr groß, Fortnite wurde natürlich die letzten Jahre sehr groß, ist aber jetzt für mich kein klassischer E-Sports-Title, sondern der ist eigentlich eher aus dem Gaming entstanden und dann wurden halt mal ein paar Turniere gemacht. Aber so der Core E-Sports ist für mich eigentlich hauptsächlich League of Legends, Dota 2, Counter-Strike. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Also Sportsimulation ist ein kleiner Teil davon. Und ich sehe mich, eigentlich gar nicht so sehr. Natürlich musst du dich in den unterschiedlichen Spielegenres auskennen, weil jedes für sich ganz anders funktioniert, weil jedes für sich von einem anderen Publisher auch betrieben wird und die Publisher eine ganz spezielle Rolle auch einnehmen, weil es ist sehr viel top-down. Also wenn der Publisher sagt, wir machen das so, dann wird das so gemacht. Bei League of Legends ist es beispielsweise so, dass Riot Games, der Publisher von dem Spiel, hat ein komplett eigenes Ökosystem geschaffen. Die haben eine Franchise-Liga draus gemacht. Dann gibt es ganz klare Regularien, was du mitbringen musst, um in dieser Franchise-Liga mitspielen zu dürfen. Schalke 04 zum Beispiel ist ja Teil davon. Die haben sich da halt mit einem Millionenbetrag eingekauft, um halt diese Franchise-Lizenz zu bekommen. Dann bist du natürlich auch Teil von einem zentralen Vermarktungssystem etc. Bei Counter-Strike, wo Valve der Publisher ist, läuft es wieder ganz anders ab. Und du musst schon im Grund, also ich jetzt für meinen Teil als Berater und E-Sports-Experte, du musst schon ein Grundverständnis von den unterschiedlichen Themen haben, gerade wenn du eine Brand natürlich in einem bestimmten Bereich dann auch beraten möchtest. Ich sehe mich aber hauptsächlich so als Vermittler von den Anführungszeichen der alten und der neuen Welt, weil aufgrund meiner Erfahrungen, die ich halt im klassischen Business gemacht habe, verstehe ich die Needs der Kunden sehr gut und versuche diese Needs der Kunden in dieser neuen E-Sports- und Gaming-Welt zu finden im Prinzip. Und da ist es vor allem wichtig, dass du ein gutes Netzwerk hast, dass du einfach weißt, was gerade passiert. Also was sind die trendigen Spiele, wo kommen die Reichweiten zustande, wie kann ich mich als Brand wo platzieren, wie erziele ich Reichweite, wie spreche ich meine Zielgruppe an, wie sehen die unterschiedlichen Zielgruppen der unterschiedlichen Spieletitel aus. Also du musst dich schon auskennen, aber ich sehe mich vor allem als Vermittler und zu die Core-Games, mit denen ich mich eigentlich am besten auskenne, ist schon FIFA, ist League of Legends und Counter-Strike. Das sind eigentlich so mal die drei Themen, in denen ich auch am meisten jetzt mit Brands zusammengearbeitet habe.
Total interessant. Also ich merke immer mehr, was das für eine eigene Welt im Endeffekt. Also was heißt eine eigene Welt? Ich meine, jetzt könnten E-Gamer auch sagen, der normale Fußball ist ja eine eigene Welt, ist ja total verrückt.
Also bitte nicht E-Gamer sagen. Also weder E-Gaming noch E-Gamer. Okay. Also sondern? Es ist entweder Gaming oder E-Sports, aber nicht beides mischen.
Ja, ist doch gut. Jetzt lerne ich hier gerade am offenen Herzen. Ja, genau. Ist gut. Ja. Aber dann will ich direkt das nächste Fettnäpfchen aufmachen. Und zwar wahrscheinlich auch eine der klassischen Fragen, und ich will sie einfach stellen, ist E-Sports ein Sport? Also diejenigen, die es professionell betreiben.
Ja, das ist natürlich...
Weil, ich möchte das Ganze noch ein bisschen untermauern, ich bin ja auch genauso wie du, habe eine ähnliche Vergangenheit, bin leidenschaftlicher Sportler, liebe Fußball, liebe mich auszupowern und so weiter und so weiter. Und kenne natürlich auch die ganzen Zahlen, die dahinter sind, was so Addiction, also Sucht angeht, die Kids, die gamen, die nicht rausgehen, soziale Interaktion. Also man könnte ja schon sagen, dass es prinzipiell eher etwas sozial feindliches ist, sage ich mal, um sich zu vernetzen, um rauszugehen, Spaß zu haben, Natur, du weißt, was ich meine. Also ist daher die Frage, ist E-Sports ein Sport?
Es kommt immer so ein bisschen darauf an, natürlich, wie man jetzt den Sport definiert, wenn man ihn von seiner ganz klassischen Definition her sieht, so wie er irgendwann mal aufgestellt wurde, läuft es, glaube ich, nicht ganz offiziell mit rein. Dürfte Schach dann aber auch nicht, beispielsweise. Ja, das ist immer so, oder Bogenschießen zum Beispiel. Ja, das sind so meine Vergleiche, immer die so aus der klassischen Sportwelt dann meines Erachtens auch nicht Sport sind. Die Belastung, unter der die Profiathleten stehen, und auch das Training, das sie aufwenden, um auf professionellem Niveau spielen zu können, wenn man diese Kriterien heranzieht, dann ist es definitiv Sport, weil du eine Leistung erbringst, weil du Stress hast, also Motivation, also psychischen Stress. Du musst dich genauso auf die Wettkämpfe vorbereiten, wie das ein anderer Profisportler tut. Die Trainingssituation ist mittlerweile auch so wie von Profisportlern. Also SK Gaming zum Beispiel, das ist mit der bekannteste deutsche Gaming-Team. Die haben den alten DFB Athletiktrainer zum Beispiel, haben die mittlerweile an Bord. Mir fällt jetzt der Name leider nicht ein. Weil natürlich auch, je kompetitiver das Ganze wird und je mehr Geld natürlich auch im Spiel ist, desto wichtiger sind die Nuancen. Und die Nuancen kommen halt über das Physische. Je fitter du bist, desto leistungsfähiger bist du im Kopf, desto schneller triffst du Entscheidungen, desto besser triffst du Entscheidungen. Und gerade bei solchen Spielen wie Counter-Strike oder League of Legends sind halt wirklich Millisekunden teilweise entscheidend, ob du die richtige oder die falsche Entscheidung triffst. Wenn man all diese Kriterien heranzieht, dann ist es für mich ein Sport auf allerhöchster Leistungsebene. Ja, und am Ende ist es nicht nur Sport, es ist eigentlich eine eigene Kultur. Also es ist eine eigene Kultur und als solches muss man sie auch sehen. Gerade wenn man als Marke präsent sein muss, du musst die Regeln dieser Kultur beachten, wenn du authentisch wahrgenommen werden möchtest. Und es ist natürlich auch eine Form von Entertainment, ja. Und all diese Faktoren sind meines Erachtens eine absolute Daseinsberechtigung. Und das Thema Sucht, was du angesprochen hast, und auch soziale Verarmung in Anführungszeichen, weil die Leute nicht mehr rausgehen etc. Ja, diese Themen gibt es natürlich und es ist auch ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, das auf einem medialen Niveau tatsächlich, aber halt kritisch und nicht provokativ irgendwie zu hinterfragen. Und es ist extrem wichtig, im Zuge der Professionalisierung mit diesen Themen auch umzugehen. Weil die Jungs und die Mädels spielen sowieso. Es ist ja nicht so, dass E-Sports und Gaming groß wurde, weil jetzt irgendjemand gesagt hat, wir machen das groß, sondern es ist groß geworden, weil die Leute einfach gerne spielen. Und weil das auch im ureigenen Naturell des Menschen liegt, spielen zu wollen. Und je größer das Thema jetzt geworden ist, muss man das eigentlich nutzen und sagen, hey, pass auf, das Thema hat so eine große Aufmerksamkeit mittlerweile. Wir müssen das auch aus einer gesamtgesellschaftspolitischen Sicht betrachten und müssen auf diese Themen eingehen. Also wir müssen die Professionalisierung von E-Sports und Gaming auch dafür nutzen, diese Themen zu thematisieren und das auch zu verweben ein Stück weit. Ja? Den E-Sports mit dem Sport auch enger zusammenbringen. Deshalb habe ich das vorher angesprochen mit dem Athletiktrainer. Weil natürlich der E-Sportler per se nicht mehr dieses Kellerkind ist und nicht der kleine, dicke Junge ist, der sich Chips reinstopft den ganzen Tag. Sondern es sind Leute, die müssen sich gesund ernähren, die müssen Sport treiben und es ist ganz wichtig, diese zwei Welten zusammenzubringen.
Ja, schön gesagt. Also sehe ich ganz, ganz ähnlich. Also Leute, die sagen, digitale Welt und Social Media und so, oh, lass uns bitte wieder nach 1980 zurück. Die haben halt einfach leider nicht sind einfach nicht mehr mit der Zeit gerade unterwegs. Ne? Und man muss, glaube ich, einfach das Problem in Anführungszeichen nehmen und das als Lösung machen.
Genau.
Und ich glaube, das hast du sehr gut thematisiert. Ja. Vielleicht so ein bisschen in Richtung Zukunft schauend, wohin die Welt und die Reise auch gehen kann. Glaubst du, dass diese ganze E-Sport-Welt, lass uns auch mal in 10, 20 Jahre vielleicht in die Zukunft schauen, irgendwann mal den klassischen Sport, wie wir ihn jetzt gerade kennen, also den Fußballsport, ersetzen oder substituieren kann oder irgendwie wirklich ein konkurrenzfähiges Produkt werden kann?
Also ich glaube, ein konkurrenzfähiges Produkt ist es schon, aber jetzt nicht per se zum Fußball, sondern eigentlich zur Zeit, zum Zeitkonsum. Weil es ist ja nicht so, dass E-Sports in Konkurrenz jetzt zu den anderen Sportarten eigentlich steht, sondern es ist eigentlich, heutzutage ist es so, jeder Mensch hat 24 Stunden und die sozialen Medien, ob das jetzt TikTok, Instagram, Snapchat etc. ist, Das Internet per se, TV und dann eben auch solche Geschichten wie Gaming, aber eben auch klassische Sportarten, die stehen alle in Konkurrenz zueinander, weil sie um die Zeit der Menschen kämpfen. Weil halt mittlerweile so ein Überangebot an Sachen da ist, dass die Menschen für sich schauen müssen, okay, worauf konzentriere ich mich jetzt, was möchte ich jetzt machen? Und da sehe ich eben den E-Sports jetzt nicht in Konkurrenz zu Fußball, Basketball oder sonst irgendwas, sondern am Ende ist es eigentlich, stehen diese Sachen alle in Konkurrenz zueinander. Und am Ende geht es halt darum, ja, dass das irgendwie bestmöglich, glaube ich, auch zu vereinen im Sinne der Gesamtgesellschaft.
Jetzt nochmal eine dumme Frage, die gerade aufkam. Wieso ist dann zum Beispiel den FC Schalke, hast du angesprochen, in die E-Sport-Welt eingetreten? Einfach nur, weil der Link durch FIFA, durch EA Sports da war? Weil theoretisch hätte ja Schalke auch genauso gut sagen können, hey, wir nehmen unser Geld und investieren es in stumpfe Online-Marketing-Kampagnen, um unsere Zielgruppe zu erreichen. Oder wir holen uns irgendwelche coolen, hippen Rapper oder sowas, die auch unsere Zielgruppe, weiß ich nicht, in die Richtung abholt. Also warum ist dann dieses große finanzielle Investment und auch zeitliche Investment von all diesen großen, von Vereinen, von Fußballprofis, von Red Bull hast du angesprochen, von anderen großen Brands in diese Richtung gegangen?
Also bei Schalke war es tatsächlich nicht der Link zu FIFA, weil die sind vorher bei League of Legends eingestiegen, bevor sie ein FIFA-Team aufgestellt haben. Das heißt, die sind einen ganz anderen Weg gegangen, auch als die meisten anderen Fußballvereine. Die ganz genauen Beweggründe kenne ich jetzt natürlich nicht. Da müsste man den Alexander Jobst mal fragen oder auch den Tim Reichert, die ja da das Thema ganz massiv vorantreiben und auch echt einen guten Job machen. Meines Erachtens ist es halt aber so, dass es im Vergleich jetzt zu Online-Marketing oder auch zu irgendwelchen Rappern, die man sich reinholt, halt der authentischste und nachhaltigste Weg ist, sich eine komplett neue Brand in einem anderen Umfeld aufzubauen. Weil Schalke meines Erachtens ja nicht das Ziel verfolgt oder nicht das originäre Ziel verfolgt, jetzt Leute über den E-Sports ins Fußballstadion zu holen. Die Frage haben mir auch viele Fußballvereine immer wieder gestellt, aber wie schaffen wir es denn dann, dass die Leute, die wir über E-Sports ansprechen, ins Stadion kommen? Dann sage ich, das sollte ja gar nicht das erste Ziel sein, sondern eigentlich geht es ja vielmehr darum, eine komplett andere Brand in einem ganz anderen Umfeld aufzubauen, dass man halt authentisch in den Verein integrieren kann. Und da geht es ja dann auch um solche Ansätze wie Breitensport beispielsweise, so wie es Eintracht Frankfurt zum Beispiel macht, die halt wirklich auch eine Plattform schaffen, um Leute zu sich zum Verein zu holen und dort gemeinsam zu spielen. Das, glaube ich, ist einfach wahnsinnig wichtig, ja, dass du halt verstehst, was treibt die jungen Menschen momentan und wie kann ich als Verein in dieser Welt von diesen jungen Menschen den authentischsten Weg für mich finden, in eine Kommunikation zu treten. Und Schalke hat halt für sich den Gaming- und E-Sport-Weg gewählt, natürlich, weil sie über den Tim Reichert auch sehr nah an der ESL waren, weil der Ralf Reichert, der Bruder von Tim, ja der Gründer von der ESL war und dadurch halt sehr viel Know-how auch von vornherein schon im Verein war.
Klasse. Was würdest du jetzt, letzte Frage, jemanden mitgeben, der vielleicht eine Funktion hat in einem großen Fußballverein und der aber bis jetzt noch gar keine E-Gaming, E-Sports-Thematiken angegangen ist? Würdest du sagen, vergiss es, Zug ist abgefahren oder alle hopp, hier ist meine Nummer, ruf mich an oder was ganz anderes? Wie siehst du das?
Naja, also ich arbeite ja mit Vereinen tatsächlich momentan nicht zusammen in dem Umfeld, also ich fokussiere mich schon eher auf Unternehmen. Grundsätzlich würde ich aber jedem Verein mal raten, sich einfach wirklich damit auseinanderzusetzen, weil es ist halt die Zukunft und es ist auch die Gegenwart schon und es ist, glaube ich, einfach super wichtig, selbst wenn man dann am Ende nicht sagt, ich steige da ein, ich bin Teil des Ökosystems, es ist jetzt auch nicht die eierlegende Wollmilchsau, dass jetzt jeder Fußballverein plötzlich E-Sports machen muss, überhaupt nicht, sondern jeder muss für sich, für seinen Verein und für die Brand, die auch hinter dem Verein steht, den authentischen Weg finden, wie man in Kommunikation mit einer jungen Zielgruppe geht. Und da ist, wie gesagt, jetzt Gaming und E-Sports nicht das absolute Maximum und jeder muss das machen, sondern da gibt es sicherlich auch ganz andere Wege noch. Aber man sollte sich auf jeden Fall den Markt anschauen, man sollte sich mit Experten zusammensetzen, um einfach ein allumfassendes Bild zu bekommen und auch wirklich objektive Entscheidungskriterien vorliegen zu haben, auf Basis derer man dann am Ende eine Entscheidung treffen kann. Ja, weil es sind ganz unterschiedliche Aspekte, wie ich es vorher schon angesprochen habe. Ja, passt das zu meiner Brand? Wie stelle ich mich als Fußballverein überhaupt auf? Etc. pp. Und da wird die nächsten Jahre sowieso noch super viel passieren, weil ja die Fußballvereine natürlich durch Corona auch gemerkt haben, dass ihr Kerngeschäft wahnsinnig labil ist. Und man durchaus schon auch überlegen kann, was es denn für andere Erlösmodelle noch gibt.
Schön. Vielen, vielen Dank, Michael, für deine genialen Insights. Ich glaube, das war für oder war und ist für jeden, der noch nicht die Kontaktpunkte zu E-Sports bisher hatte, ein radikaler Crashkurs. Und von daher vielen, vielen Dank dir. Deine Kontaktdaten, falls jemand Interesse hat, sich da noch weitergehend mit dir auseinanderzusetzen, findet ihr in den Shownotes. Ich kann Michael da echt nur herzlich empfehlen und ich glaube, dass auch spätestens nach der Corona-Zeit da die österreichischen, die Möglichkeiten auch wieder, auch zum Beispiel nach Hannover zu kommen, da sind und so weiter und so weiter. Und wenn nicht, machen wir uns über Zoom. Also, von daher vielen Dank, Michael. Liebe Grüße nach Wien und bis dahin.
Ich sage ganz lieben Dank, Lennart. Hat Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns dann bei Zeiten auch mal persönlich kennenlernen.
Das war Der Mensch im Trikot mit Lennart Hachmeister. Eine Produktion von We3 in Kooperation mit der Football Innovation Academy. Folgt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links findet ihr in der Beschreibung.